Vielen Dank für die nette Einleitung und das gibt mir Gelegenheit, dem Wirtschaftsdienst und InterEconomics zu gratulieren. In der Tat eine lange Zeit und ich muss gestehen, dass mich gerade der Wirtschaftsdienst eigentlich mein ganzes Berufsleben durch alle Höhen und Tiefen sowohl beim Wirtschaftsdienst als auch bei mir begleitet hat. Insofern, ich möchte ihn nicht missen und auch gerade jetzt, denke ich, hat er gerade eine Blütezeit, wo er aus der aktuellen wirtschaftspolitischen Debatte eigentlich nicht wegzudenken ist. Und während wir die Folien suchen, kann ich ja schon mal allgemein anfangen, dass ich über Investitionen etwas erzählen will. Das hat mit den beiden Themen zu tun, die wir vorher auch gehört haben. Denn was öffentliche Investitionen angeht, haben wir eine interessante Entwicklung zu verzeichnen, insbesondere bei den öffentlichen Investitionen. Sehen wir doch eine relativ starke Neubewertung ihrer Rolle im Wirtschaftsgeschehen. Ich werde daher erstmal etwas dazu sagen, wie man Fiskalpolitik vor den Krisen gesehen hat, dann was während der Krise passiert ist und wie man heute Fiskalpolitik sieht. Und ich denke, da lässt sich ein fundamentaler Wandel feststellen, der auch mit all dem zu tun hat, was wir eben gehört haben. Eigentlich war der Konsensus, wobei das natürlich nicht heißt, dass jeder daran geglaubt hat, aber der Konsensus war, dass das Marktsystem inhärent stabil ist. Es gibt vielleicht temporäre Abweichungen von einem Gleichgewicht, aber es gibt keine langfristigen und massiven Störungen im Marktsystem, die größere Katastrophen nach sich ziehen. Aus dieser Sichtweise heraus war es natürlich völlig hinreichend, die automatischen Stabilisatoren im Wirtschaftssystem einfach wirken zu lassen. Es bedarf keiner gesonderten Rolle einer diskretionären Finanzpolitik, dass also eine bewusste politische Entscheidung getroffen wird, die Ausgaben zu erhöhen oder die Steuern zu senken. All das, was wir auch ja von Herrn Fuß gehört haben, war eigentlich vorher als nicht notwendig angesehen worden. Die Hauptaufgabe der Stabilisierung von konjunkturellen Schwankungen längerfristiger oder mittelfristiger Natur war eigentlich als Aufgabe der Geldpolitik angesehen worden, die ohnehin viel schneller agieren konnte als die Finanzpolitik, hinter der ja meist aufwendige Entscheidungsprozesse stehen. Und wenn man an Deutschland denkt, auch das komplexe Geflecht der Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Zuständigkeiten für Investitionen, was ja eine schnelle Umsetzung von Investitionsimpulsen auch verhindert. Neben diesem Konsensus gab es aber durchaus Untersuchungen darüber, wie Konjunkturpakete, also kurzfristig stabilisierende Pakete, eigentlich konstruiert werden sollten. Es gab in den USA das Hamilton-Projekt, wo Daniel Ammendorf ein paar Kriterien aufgestellt hat, die ich hier gerne erwähnen möchte, weil sie uns in der Finanzkrise geholfen haben, vielleicht etwas halbwegs Vernünftiges zu machen. Es waren die berühmten drei Ts, timely, targeted and temporary. Wenn man eine Fiskalpolitik macht, wenn man Konjunkturstabilisierung mittels Fiskalpolitik macht, dann sollte man sie möglichst frühzeitig machen. Das liegt in der Hand. Wenn man erst mitten in der Rezession anfängt, sind die Erwartungen schon sehr negativ verfestigt, die Unsicherheit ist besonders groß und es ist schwer, einen Turnaround zu machen. Also möglichst frühzeitig, wenn schon die Prognosen Probleme anzeigen. Sie sollten auch sehr gezielt sein. Das bezieht sich in den USA häufig auch genau auf die Steuerpolitik. In den USA ist ja durchaus üblich, in Rezessionen Steuergutscheine zu versenden, auch an Haushalte, die gar keine Steuern zahlen, was ja gerade bei diesen steuerpolitischen Maßnahmen ein Problem ist. Etwa 50% der Haushalte in Deutschland zahlen zum Beispiel keine Steuern. Sie wären von linearen Steuersenkungen ja auch gar nicht betroffen, positiv. Also in den USA löst man das Problem dadurch, dass alle Haushalte Steuerschecks in gewisser Höhe bekommen, gezielt und damit in der Hoffnung, der Konsum würde anspringen. Und der dritte Erfordernis, es sollte temporary sein, also zeitweilig, genau aus den Gründen, die Herr Fuß doch eben für die Investitionen geschildert hat, dass ein Druck entsteht, Investitionen oder Konsum jetzt zu tätigen, möglicherweise vorzuziehen, weil jetzt die Krise herrscht und nicht später. Das war die Ausgangslage vor den Krisen. Während der Krisen, sage ich ganz bewusst, ist eine dramatische Umbewertung eingetreten. Die Geldpolitik hat natürlich stabilisiert während der Krisen. Sie hat ja agiert. Und zunächst während der Finanzmarktkrisen und in Europa insbesondere der Folge der Krise des Euroraums. Sie hat im Grunde genommen ihr ganzes Arsenal ausgeschöpft. Die Zinsen liegen bei Null. Und sie ist darüber hinausgegangen in den Bereich unkonventioneller Geldpolitik, das Quantitative Easing, mit Aufkäufen von Anleihen. Wir haben es eben bei Herrn Hellwig gehört. Der würde vielleicht sagen, sie ist sogar über das hinausgegangen, was sie eigentlich tun sollte mit dem Aufkauf von Unternehmensanleihen. Und die Finanzpolitik hat auch in den Krisen nicht das beherzigt, was der Konsensus vorgeschlagen hat, sondern sie hat der Not der Realität gehorchend angefangen, diskretionär zu stabilisieren. Sie hat angefangen, tatsächlich Konjunkturprogramme aufzulegen, die ja eigentlich nach dem Konsensus-View unnötig waren. Es war ein dramatischer Umdenkungsprozess, der ja auch von vielen Kollegen sehr kritisch gesehen wurde, während andere gesagt haben, es muss jetzt sein. Und wir haben ja auch in Deutschland Konjunkturpakete aufgelegt, 1 und 2. Das erste war vom Volumen her nicht sehr stark, aber das zweite mit 52 Milliarden, immerhin 2% des BIPs, das war schon sehr stark. Es entsprach aber nicht der vorherrschenden wirtschaftspolitischen Philosophie. Und gerade zum Beispiel die Mehrheit des Sachverständigenrats hat sich sehr schwer getan mit diesem Programm. Umso schneller hat man dann, als die Konjunktur wieder Fuß fasste, gebremst. Und in der Krise des Euroraums hat man in vielen anderen Ländern sehr rasch und sehr stark gebremst. Bis auf den heutigen Tag hält man eine strikte Konsolidierungspolitik oder auch Austeritätspolitik für manche Länder als den angemessenen fiskalpolitischen Weg. Dies hat aber auch zu Verwerfungen geführt und ich zeige Ihnen jetzt mal das, zu welchen Verwerfungen das vielleicht in Griechenland geführt hat. Ich habe Ihnen hier aufgezeichnet, was die EU-Kommission, die jedes halbe Jahr ihre Prognosen macht für die Länder, für Griechenland alle halbe Jahre prognostiziert hat im Laufe der Zeit. Sie sehen hier also verschiedene Prognosejahrgänge, halbjährlich. Noch im Jahr 2008 war die Welt in Ordnung. Obwohl sich die Finanzmarktkrise langsam entwickelte und entfaltete, war Griechenland nicht sehr stark betroffen und man, wie Sie sehen, an den obersten Linien, man sah eine kleine Dämpfung, die dann, wie sie dann im Frühling 2008 prognostiziert wurde. Im Herbst 2008 musste man sagen, die Dämpfung war etwas stärker ausgefallen, aber eigentlich kein Problem. Die Krise für Griechenland begann erst in der Eurokrise. Ja, es ist der Beginn der Krise des Euroraums, als im Frühling 2009 tatsächlich die Rezession auftrat und die EU-Kommission musste sie dann auch in ihrer Prognose nachvollziehen. Sie musste dies im Halbjahrestakt immer weiter verschärfen. Immer mehr musste sie ihre Prognosen nach unten anpassen. Und gleichzeitig sagte sie jedes Mal, aber nächstes Halbjahr wird's besser. Und je stärker und je trauriger die Realität wurde, umso größer wurde der Optimismus, dass es das nächste Halbjahr besser wurde. Was wir hier sehen, ist für zunächst mal einen Prognostiker der Super-GAU, denn er zeigt, dass die eigenen Prognosen systematisch nicht stimmen. Und zwar immer nach einer Seite. Systematisch heißt, man irrt immer nach der gleichen Seite. Dass Prognoseirrtümer auch vorkommen, ist klar, aber sie sollten unsystematisch vorkommen. Mal ist man etwas zu optimistisch, mal ist man etwas zu pessimistisch. Hier ist es strukturell und systematisch nach einer Seite. Und sie passieren Halbjahr um Halbjahr. Das spricht zunächst mal dafür, dass hier Dinge nicht verstanden worden sind. Dass man einfach nicht gesehen hat, was wirklich passiert. Dass man wesentliche Tendenzen einfach nicht in den Modellen hat, die man benutzt. Und das ist nicht nur ein Problem von Griechenland. In Griechenland ist dieser Fall besonders dramatisch, aber wir haben diese Effekte auch anderswo. Fathers and Summers haben in ihrem jüngsten Artikel das mal für viele Länder nachvollzogen, wie die Prognoseirrtümer waren. Man kann es wahrscheinlich nicht gut lesen, aber Sie sehen, alle Balken gehen nach rechts der Linie und für diese 3 herausgegriffenen Jahre findet man fast für jedes Land zum Teilweise massive Überschätzung der Konjunktur oder massiv zu optimistische Schätzung der Konjunktur. Dies alles spricht prima facie dafür, dass man nicht nur in Griechenland, sondern auch für anderswo systematische Zusammenhänge nicht verstanden hat. Und das haben Fathers and Summers auch mal systematisch untersucht. Und sie haben untersucht, wie Prognoseirrtümer für das BIP 2009 die Prognoseirrtümer in Folgejahren beeinflusst haben. Eigentlich sollten sie das ja nicht. Wenn ich irgendwo einen Irrtum begehe, dann sollte ich ihn anerkennen und das nächste Mal meine Prognose besser machen. Insbesondere sollte ich die Fehler, die ich in dem ersten Irrtum begangen habe, nicht ein zweites Mal machen. Was stellen Fattas und Sommer fest? Sie stellen fest, die Prognoseirrtümer sind hoch korreliert. Und das ist nun schon der Nachweis dessen, dass wir systematische Irrtümer in den Prognosen hatten, nämlich dass Prognoseirrtümer über diese ganze Phase der Krisen weitergeschleppt wurden und keine Konsequenzen daraus gezogen wurden. Erneut ein starkes Indiz dafür, dass hier systematisch Dinge nicht verstanden worden sind. Nun könnte man sagen, okay, das sind die Effekte auf das kurzfristige Wachstum. Man hat die Nachfragewirkung unterschätzt, aber das langfristige Wachstum ist davon unbeeinflusst gewesen. Das hat nichts mit dem langfristigen Wachstumspfad zu tun. Allein, Fattas und Sommers haben das auch für das Potenzialwachstum untersucht und das Ergebnis ist das gleiche, leicht abgeschwächt. Die Prognoseirrtümer hierfür für das Jahr 2009 ziehen sich in den Folgejahren durch. Auch hier in den langfristigen Wachstumswirkungen wurden systematische Irrtümer begangen, wurden systematisch Fehler gemacht. Wiederum ein starkes Indiz dafür, dass systematische Zusammenhänge nicht verstanden wurden. Was kann die Ursache sein? Fattas und Sommer diskutieren selbst mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist im Sinne der Real Business Cycle Theorie, dass technologische Entwicklungen nicht richtig erfasst worden sind, dass Produktivitätsabschwächungen sich länger hinziehen als gedacht. Das mag sein, aber der Befund wäre immer noch der gleiche. Man hätte systematische Zusammenhänge nicht verstanden. Es können aber auch hysteretische Effekte sein. Das heißt, durch Konjunktureinbrüche erzeugte Arbeitslosigkeit, die sich verfestigt und produktivitätsmindernd auswirkt. Oder Abbau von Investitionen, die negative Kapazitätseffekte nach sich ziehen und damit das Wachstum zusätzlich auch kurz- und langfristig schwächen. All dies kann Ursache einer solchen Fehlinterpretation sein. Es bleibt das Fazit, hier hat man systematisch sehr relevante Dinge nicht richtig eingeschätzt. Es gibt nun ja einen Test, den Blanchard und Lee in ihrem bahnbrechenden Paper 2013 entwickelt haben. Der lautet im Prinzip, der Prognoseirrtum, den Sie links von der Gleichung sehen, für ein bestimmtes Jahr T, für das BIP in bestimmten Ländern I und zu einem Zeitpunkt T gemacht, wird beeinflusst von einer Menge Schocks und Irrtümer, die ich hier mal pauschal mit X bezeichnet habe. In Ihrem Test ist es nur eine Konstante, aber man kann es auch so allgemein formulieren. Und das ist der nächste und wichtige Term für uns, er kann aus fiskalpolitischen Schocks reagieren. Wenn also die Fiskalpolitik etwas gemacht hat und ihre Wirkung ist anders, systematisch anders, als man gedacht hat. Das wird durch diesen zweiten Term gemessen. Und Blanchard und Lee sagen, wenn wir alles richtig machen würden, wenn wir alles richtig verstehen würden, dann dürfte der Koeffizient Beta F gleich 0 sein. Dann hätten wir alles verstanden. Prognoseirrtümer, die wir machen, haben nichts mit Schocks in der Fiskalpolitik zu tun. Dann hätten wir den Multiplikator richtig erfasst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Beta größer 0 ist. Dann würden wir systematisch die Wirkung von Multiplikatoren überschätzen. Wir würden dann sagen, wenn ich die Ausgaben um 1% erhöhe, steigt das WIP um 2%. Tatsächlich steigt es aber vielleicht nur um 1,5%. Und wir würden das systematisch machen, dann wäre Beta eben größer 0. Die tatsächliche Entwicklung wäre immer bliebe hinter dem Effekt zurück, den wir unterstellen. Das gilt auch im Negativen. Wenn wir sagen, wir kürzen die Ausgaben um 1%, dann würde derjenige, der die Multiplikatorwirkung überschätzt, sagen, das BIP gebe um 1,5% zurück. Tatsächlich geht es vielleicht nur um 1% zurück. Auch dies wäre eine Überschätzung der Multiplikatorwirkung. Dann würden wir ein Beta größer 0 sein. Es gilt natürlich auch das Gegenteil. Wenn wir die Multiplikator unterschätzen, dann ist Beta kleiner 0. Dann sagen wir, das BIP wird nicht stark beeinflusst durch eine Ausweitung der Staatsausgaben. Tatsächlich wird es aber auch sehr stark beeinflusst. Und das Gleiche gilt auch bei Rezession. Fattas und Sommer machen dies für eine große Gruppe von Industrieländern und Emerging Markets und kommen zu dem Ergebnis, dass wir eine Unterschätzung dieser Multiplikatorwirkung haben, eine systematische Unterschätzung. Wir haben das jetzt in einem anderen Sample auch gemacht für Europa, um speziell den europäischen Fokus zu nehmen, weil Europa ja gerade von den Krisen sehr geschüttelt ist und haben es in bestimmter Weise noch erweitert, auf die ich gleich kommen werde. Der entscheidende Parameter stehen in der rot markierten Zeile. In der ersten Spalte ist im Grunde genommen eine Replikation dessen, was Fathers and Summers gemacht haben. Wir haben Veränderungen der strukturellen öffentlichen Haushalte als Schocks genommen und gesehen, wie hier das Beta in diesem Fall ist, wie es den Prognosefehler beeinflusst. Das Ergebnis ist eine strukturelle Unterschätzung der Multiplikatorwirkung. Also das, was ich Ihnen in den mehr intuitiven Bildern des Anfangs gezeigt habe, bestätigt sich in systematischer Weise. Die Austeritätspolitik in Griechenland wurde in ihren Wirkungen auf das BIP systematisch unterschätzt, als Beispiel. Und es gilt auch für das Sample aller Länder im Durchschnitt, dass die Multiplikatorwirkung der Fiskalpolitik systematisch unterschätzt werden. Nun benutzen Summers und wir auch in dieser ersten Spalte die Veränderung der strukturellen öffentlichen Bilanzen. Das ist ein natürlich eher technisches Konstrukt, das sich aus verschiedenen Filterverfahren ergibt. Es repräsentiert nicht unbedingt eine diskretionäre fiskalpolitische Handlung, dass eine Regierung ganz bewusst sagt, ich mache jetzt dieses und das hat dann jenen Effekt. Das kriegt man hin mit eher mit dem narrativen Approach, den Roma entwickelt hat und den, der jetzt auch vielfach Anwendung findet. Und wir haben die Datenbasis von Ameco benutzt, um dies auch in diesem Kontext hier zu machen. Hier können wir also identifizieren, was eine Regierung getan hat als Maßnahme, die quantifiziert wird, und können dann messen, welchen Effekt es hat. Und das Ergebnis ist in abgeschwächter Form das gleiche. Auch wenn wir es eindeutig auf Maßnahmen der Regierung zurückführen, findet eine strukturelle, systematische Unterschätzung der Multiplikatorwirkung statt. Nun könnte man im Fall Europas sagen, wir haben ja einige sehr starke Krisenländer, wir haben uns eben in dem Vortrag von Herrn Fuß gesehen, Griechenland, Spanien, Portugal. Wenn man die mal rausnimmt als Sonderfälle, dann stimmt das nicht mehr. Das haben wir in der vierten Spalte getan. Und wie Sie sehen, bleibt der Wert etwa gleich hoch. Das heißt, das ist nicht der Punkt. Wir haben es in allen Ländern mit dieser systematischen Unterschätzung zu tun. Und dann haben wir noch etwas gemacht, was an das anknüpft, was Herr Fuß gesagt hat. Mithilfe dieses narrativen Approaches können wir auch unterscheiden zwischen Maßnahmen, die auf Ausgabenänderungen gerichtet sind und Maßnahmen, die auf Steueränderungen gerichtet sind, also die Steuerpolitik. Und was wir feststellen ist, dass gerade bei Maßnahmen auf der Ausgabenseite die Multiplikatorwirkung sehr deutlich unterschätzt wird, deutlicher noch, als es in den Gesamtergebnissen ankommt, während die Maßnahmen auf der steuerlichen Seite nicht so stark unterschätzt werden. Das spricht dafür, dass dort die Multiplikatorwirkung auch entsprechend geringer ist. Das geht in die Richtung dessen, was Herr Fuß eben auch gesagt hat, anhand der konkreten Fälle. Die Multiplikatorwirkung von Steuerrechtsänderungen ist im Vergleich zu der von Ausgabenänderungen begrenzt. Das zeigt sich auch an anderer Stelle, die Kollegen Gechert und Runberg mal in einem Rahmen einer Metastudie die Multiplikatoren untersucht haben. Und da ist deutlich zu sehen, dass der Steuermultiplikator unter 1 liegt. Er wirkt also nicht so stark wie beispielsweise der Multiplikator für die öffentlichen Investitionen. Was im Übrigen eine Konsequenz hat bei der Konjunkturstabilisierung. Wenn ich denn einen Euro einsetzen möchte als Finanzminister zur Stabilisierung, dann ist er wesentlich besser eingesetzt bei einer Erhöhung der öffentlichen Investitionen als bei einer Senkung der Steuern. Die erste Wirkung überwiegt eindeutig die zweite. Diese Ergebnisse ermöglichen uns nun, eine kontrafaktische Simulation zu machen. Wir haben ja nun in Deutschland während der Finanzmarktkrise, ich habe es eben erwähnt, zwei Konjunkturpakete verabschiedet, die die Wirtschaft stabilisieren sollten. Und anhand unserer Schätzungen können wir nun die Prognoseirrtümer und den Multiplikator ausrechnen, den diese Pakete gehabt haben, und können dann simulieren, was wäre denn gewesen, wenn wir diese Pakete nicht gemacht hätten. Und das versuche ich in 2 Minuten. Wir haben hier zunächst einmal die Entwicklung, die tatsächliche Entwicklung in der obersten Linie. Da sehen Sie den tiefen Einbruch während der Finanzmarktkrise, die schnelle Erholung und die weitere Entwicklung. Die zweite Linie zeigt, was passiert wäre, wenn wir die Konjunkturpakete weggelassen hätten. Das hat übrigens 2 Dimensionen. Es fehlten dann expansive Impulse während der Krise. Die Krise wäre also tiefer gewesen. Aber wir haben dann bei der Konsolidierung auch restriktive Impulse wieder herausgenommen, weil das, was man nicht ausgegeben hat, braucht man ja auch später nicht wieder einzusparen. Und da sehen wir aber, dass deren bremsende Wirkung relativ gering ist, weil der Multiplikator in einer schon laufenden Wirtschaft deutlich kleiner ist als der Multiplikator in einer Krisenwirtschaft. Das heißt, der Schaden durch das spätere Bremsen ist geringer als der Nutzen, der durch das sofortige Stabilisieren entsteht. Die unteren Linien zeigen andere finanzpolitische Strategien, die prinzipiell möglich gewesen wären, aber nicht praktiziert wurden. Wenn wir sofort auf die schwarze Null als Ziel gegangen wären, hätten wir die dritte Linie, also deutlich stärkere Einbußen noch beim BIP gehabt. Und wenn wir so konsolidiert hätten wie andere europäische Länder, dann wären wir ganz unten gelandet. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Wir haben das auch nicht nur für die kurzfristige BIP-Entwicklung gemacht, sondern auch für das Potenzial, um die langfristigen Wachstumswirkungen aufzuzeigen. Und da sehen wir nun auch eine Wirkung, die signifikant ist. Auch auf das langfristige Wachstum hätte das Weglassen der Konjunkturpakete einen negativen Impuls gehabt. Und zwar hätten wir etwa 3,5 Prozentpunkte niedrigeres Wachstumspotenzial gehabt ohne die Konjunkturpakete. Bei der schwarzen Null oder den anderen Strategien wäre der Effekt noch dramatisch höher gewesen. Umgekehrt formuliert heißt das, wir haben auch das langfristige Wachstum durch die Konjunkturpakete stabilisiert. Es ist eine Möglichkeit, Konjunkturkrisen zu überwinden und auch das langfristige Wachstum zu erhöhen, wenn wir solche Pakete verabschieden. Das hat auch Effekte auf die Schuldenstandsquote. Jede stärkere Konsolidierungsstrategie wäre self-defeating gewesen, die hätte am Ende des Tages wegen der einbrechenden Konjunktur zu höheren Schuldenstandsquoten geführt. Deshalb komme ich zum Fazit. Die bisherigen Ansätze haben die Multiplikatorwirkung teilweise deutlich unterschätzt. Die diskretionäre Finanzpolitik hat eine Stabilisierungsfunktion, insbesondere wenn die geldpolitischen Möglichkeiten erschöpft sind. Das ist auch die Erkenntnis, die Jason Furman, der Chef des Council of Economic Advisers von Präsident Obama, zieht. Und vielleicht, wenn ich das in Anklang an den Vortrag von Herrn Hellwig anführen darf, ist das eine Möglichkeit, den tragischen Konflikt, den Sie uns aufgezeigt haben, zwischen Finanzmarktstabilität und makroökonomischer Stabilität zu entschärfen. Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, wenn ich makroökonomische Stabilität zu Lasten der Finanzmarktstabilität praktiziere, ist das schlecht. Das Dumme ist, das Umgekehrte ist auch schlecht. Und eine Möglichkeit, über eine expansivere Fiskalpolitik diesen Konflikt zu entschärfen, der ja dann auch dazu führen würde, dass das Wachstum stärker ist, dass die Geldpolitik ihre Anleihenkäufe auch dann zurückfahren könnte, damit den Banken auch wieder mehr Verdienstmöglichkeiten geben würde, nämlich diese allmähliche Anpassung, wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, diesen tragischen Konflikt zu entschärfen. Die Ergebnisse sind regimeabhängig, das heißt, sie stimmen für die Periode, die ich untersucht habe. Es sind keine Ergebnisse, die für Zeiten gelten, wo wir keine Krisen haben. Ja, das ist immer dabei zu berücksichtigen. Es geht ja nicht um Ewigkeitsgesetze. Und wichtig ist, das sind nicht nur Ergebnisse für die Konjunkturstabilisierung, sondern diese Ergebnisse zeigen, dass wir auch das Wachstum, das längerfristige Wachstum mit dieser Investitionspolitik beeinflussen können. Es hat also auch langfristige Wachstumswirkungen. Dabei sind allerdings noch einige Fragen offen, nämlich die der Interaktion von Geld- und Fiskalpolitik, die ja gerade unter einem Regime der Nullzinspolitik von besonderer Bedeutung sind. Vielen Dank.